Und jetzt?
Besser, ja. Habt ihr alles andere vorher verstanden oder soll ich nochmal anfangen? Geht so, ja? Gut. Wie gesagt, ich wollte in irgendeiner Form etwas bewirken können und habe dann vor einem Jahr über persönliche, familiäre Kontakte jemanden von der Ukraine-Hilfe Berlin kennengelernt und habe dann über die auch erfahren, dass die teilweise schon Rechner oder Laptops in die Ukraine verbrachten. Und das passte natürlich wie die Faust aufs Auge, weil der Mensch, den ich da kennengelernt hatte, selbst auch sehr Linux-affin ist. Und es war absolut naheliegend, dass wir uns da zusammentun. Und ich habe das in die BELUG eingebracht. Und inzwischen ist es so, wir sind ein ziemlich gutes Team. Die BELUG gibt es, wie gesagt, schon sehr lange, seit 1995. Macht Veranstaltungen, Vorträge und Seminare. Und dann auch noch alle zwei Wochen Supportabende für Offene. Also für Menschen, die einfach erste Erfahrungen mit Linux gesammelt haben oder teilweise auch schon regulär Linux als ihr Betriebssystem benutzen, aber keine Techies sind. Ne? Und dann treffen wir uns, davon mal abgesehen, sowieso jeden Mittwoch und haben halt im allgemeinen Rahmen versucht, halt immer freie Software zu fördern, zu verbreiten, teilweise auch zu entwickeln. Und das passt nun natürlich sehr gut zusammen mit dem Interesse, die Ukraine zu unterstützen. Die Ukraine-Hilfe Berlin, die gibt es seit, glaube ich, 2014. Die hat einen Schwerpunkt in der Unterstützung mit medizinischem Material. Aber es geht vieles darüber hinaus. Also die haben Kontakte beispielsweise zu Kliniken und liefern Generatoren. Sie liefern Material für die Erstversorgung von Verwundeten. Es werden auch Fahrzeuge organisiert. Gebrauchte Fahrzeuge werden hier gekauft, werden ein bisschen aufgemotzt, werden in die Ukraine gebracht, dienen dort auch zur Evakuierung von Verwundeten. Und darüber hinaus gibt es also ein sehr starkes Engagement in einer sehr breiten Hinsicht. Ne? Ein Schwerpunkt ist halt die medizinische Hilfe, aber davon abgesehen werden eben auch immer wieder, wenn es Spenden gab für Hardware, Rechner übernommen, gesammelt, mit Linux ausgestattet und in die Ukraine gebracht. Auf so einem relativ niedrigen Level läuft das schon eine ganze Zeit und in der Hauptsache war einer dafür verantwortlich. Und dieser eine ist jetzt mittlerweile auch Mitglied der Berliner Linux User Group und diejenigen, die sich um die Rechner kümmern, sind damit eben auch ein paar mehr geworden. Ups. So. Die Zielsetzung dieser Arbeitsgruppe ist halt klar, praktische Hilfe für die Ukraine, dann eben auch Nutzung und Verbreitung von freier Software und, was uns auch entgegenkommt, momentan ist Hardware verfügbar. Vor einiger Zeit ging diese unten zitierte Meldung durch die bundesdeutsche Medienlandschaft, 32 Millionen PCs müssen auf Windows aktualisiert werden bis Oktober. Natürlich wird dann irgendeine Lösung gefunden, dann wird Support gekauft, was auch immer. Aber selbst wenn es keine 32 Millionen sind, die dann abfallen, es können trotzdem immer noch sehr viele sein, die sich dann anbieten, die bei uns landen, die wir vielleicht in die Ukraine bringen können. Und da kommen halt einige Faktoren zusammen. So, beispielsweise teilt uns jemand mit, dass im Keller einer Berliner Behörde sehr viel Hardware liegt, die wahrscheinlich sonst verschrottet wird. Derjenige ist über eine Fernsehdiskussion auf uns aufmerksam geworden, hat sofort geschaltet, gesagt, hier, hört mal, hat sich bei uns gemeldet. Die Info, die kam an die Ukraine-Hilfe. Die Ukraine-Hilfe Berlin hat sich wiederum an uns gewendet. Und wir hatten dann den Kontakt und dann bin ich erstmal hin, habe geguckt. Wir haben also aufgenommen, was sich anbietet. Und das, was wir vorfanden, waren dann mehrere Paletten. Links seht ihr Displaykisten. Da waren aber keine Displays drin, sondern in dem Fall verschiedene Materialien, Mauspads, Tastaturen und so weiter. Auf dem anderen Bild seht ihr Monitore. Und dann gab es eben noch weitere Paletten. Also hier seht ihr zum Beispiel links, da waren es tatsächlich Monitore. Und rechts waren es ein paar Monitore und etwa so 100 bis 120 Mini- oder kleine PCs. Mini würde ich da jetzt nicht zu sagen. Und das hat uns natürlich interessiert. Das ist aber auch nur ein Beispiel. Ne? Dazu gab es auch noch ein paar andere Geräte. Tablets und Samsung-Handys. Die waren teilweise unbenutzt, teilweise nur ganz wenig benutzt. ist es so, wir haben keine automatisierten Abläufe, um die zurückzusetzen. Da gilt es halt tatsächlich aufmachen, gucken, ob eine SIM-Karte drin ist, zurücksetzen. Das geht dann ein bisschen schneller. Es gibt so einen Android-Debug-Modus, der lässt sich kontaktieren mit einem Linux-PC, Kabel reinstecken, USB-C, Handy angucken, schauen, ob es sich laden lässt. Wir hatten einige, wo eben der Akku nicht mehr funktioniert. Nächste Problem, der Akku war fest verklebt mit dem Gerät. Und jetzt gibt es noch ein Dutzend Handys, wo wir dann mal sehen, ob wir da einen Bastelabend machen. Vielleicht kriegen wir die auch noch zum Laufen. Summa summarum war das aber auch eine große Charge von gut brauchbaren, ein paar Jahre alten Handys und Tablets, über die sich jetzt Menschen in der Ukraine freuen können. So, das war eine andere Spende. Das war eine Consulting-Firma, die auch etwa 100, 120 Mini-PCs von Fujitsu anbieten konnte. Das sieht alles ziemlich ähnlich aus hier, aber die Geräte waren doch sehr verschieden. Also verschiedene Generationen, mal 4, mal 8, in einem Fall 16 Megabyte Arbeitsspeicher, nee, Gigabyte, Entschuldigung, teilweise mit HDD, teilweise SSD, teilweise NVMe und so weiter. Das heißt, es ist auch immer mit Handanlegen verbunden, was natürlich auch ein nicht zu unterschätzender Aufwand ist. So, andere Geräte, auch vom selben Anbieter, waren diese ThinkCenter von Lenovo. Allerdings hatten die einen Vorteil, also die waren ein bisschen älter, leistungsschwacher, aber die hatten halt den großen Vorteil, dass das Putzen der Platte erheblich einfacher ist. Da gab es nämlich eine BIOS-Funktion, über die es halt möglich war, in sehr kurzer Zeit die Daten, die darauf waren, sicher zu löschen. In anderen Fällen ist es so, dass wir mit SchredOS die Festplatten gelöscht haben und das dann entsprechend länger dauerte, auch mehr Arbeit dann gemacht hat. Da war es eben so, dass die Rechner die Firma erst verlassen konnten, wenn die Platte geputzt war, vorher nicht. Das heißt, sie hatten einen gewissen Aufwand, was eben auch wieder organisatorisch schwierig war. Das ist eine andere Spende, waren, glaube ich, 24 Drucker. Ich habe da auch nachgefragt, es gibt aber auch tatsächlich daran Interesse. Hier haben wir wiederum aber den Punkt, wir müssen es verpacken, es muss transportiert werden. Aber es gibt die Möglichkeit, mithilfe der ukrainischen Post die Sachen abholen zu lassen, also auch in der Bundesrepublik, und dann in die Ukraine bringen zu lassen. Aber wir müssen die noch verpacken, da müssen wir noch Hand anlegen. Die Sachen stehen leider nicht in Berlin, deshalb ist es auch ein bisschen umständlicher. Deshalb sind die auch noch nicht verschickt. So, hier habe ich nochmal schematisch dargestellt, wie sich das Ganze abspielt. Am Anfang natürlich der Kontakt. Also beispielsweise schreibt jemand eine E-Mail an eine Person von der Ukraine-Hilfe Berlin, die schickt mir die E-Mail weiter, dann gibt es ein Hin und Her, was sind das für Geräte, wie alt sind die, was für Gewicht haben die, wie viele sind das. Zum Beispiel hat mir jemand mal einen Rechner angeboten, einen einzelnen Rechner, dann würde ich sagen, okay, dann komm in unsere Räume, bring uns den. Wenn es ein paar Dutzend Geräte sind, ist das wiederum was anderes, dann holen wir die auch ab. In dem Fall fahre ich aber vorher hin oder jemand anders, macht ein paar Bilder, guckt genau an, um was es sich handelt, vor allen Dingen, wie die Sachen verpackt sind. Bei der Behörde mit den Paletten, die ihr gesehen habt, da können wir halt nicht mit einem Kombi kommen, sondern da haben wir dann einen LKW organisiert, eine Spedition mit befreundeten Leuten, die kommen das, machen das auch in ihrer Freizeit oder bekommen, dürfen das in ihrer Arbeitszeit machen. Da wurden die Sachen halt palettenweise auf den LKW geladen. Bei einer kleinen Spende, die dann halt in den PKW passt, kommen wir halt mit dem Auto. Das kommt halt drauf an und das muss ja halt entsprechend aufgenommen werden. Ne? Also Übersicht. Dann wird entschieden, wo wir es hinbringen. Bringen wir es ins Lager. Das ist natürlich naheliegend. Da ist es aber so, wir haben eine große Operation, weil viele Leute kommen müssen, aufbauen und so weiter. Und da fällt uns dann auch prompt auf die Füße, dass die Mobilnetzverbindungen in diesem Lager sehr schlecht sind, was sich dann später negativ bemerkbar macht, wenn es darum geht, Sachen zu installieren. Andere Variante, wir bringen es in die Räume der BELU, die ist in Mitte. Die sitzt in Mitte und das ist natürlich super praktisch, da können wir auch einiges erledigen. Vor allen Dingen so diese Klein-Klein-Arbeit, die ganzen Tablets und Mobiles zurücksetzen. Das läuft dann nebenher, während wir unseren Sitzungsabend haben. Ne? So. Jetzt ist es so, es gab eine große Charge, die wurde dann ins Lager gebracht. Dann treffen wir uns da, setzen uns zusammen. Dann wird die Hardware erstmal in Augenschein genommen. Das heißt, die Geräte werden auseinandergenommen. Sind noch HDDs drin, müssen die raus, kommen eine SSD rein. sind Waffenspeicher drin, wird geschaut, dass die halt überschrieben werden. Dann gibt es noch so Scherze wie Bootpasswort oder BIOS-Passwort. Gegebenenfalls müssen wir die Spender dann nochmal anrufen und die verraten uns dann das Passwort. Lauter solche Geschichten. Zieht sich alles hin, geht aber, und die sind halt dann auch eine kleine Gruppe von Personen. Es dauert dann seine Zeit und so können wir das dann auch entsprechend bearbeiten. So, dann gibt es die automatisierte Installation. Die führe ich auch gleich nochmal vor. Die liefert eine Basiseinrichtung mit einem Desktop. Und es muss halt entsprechend vorher auch sichergestellt werden, dass der Massenspeicher überschrieben wird. Momentan ist es noch so, dass es getrennte Prozesse sind. Aber es ist natürlich am besten, wenn wir die automatisierte Installation so durchlaufen lassen, dass eben auch die Festplatte komplett überschrieben wird. Dann verpacken, logisch, palettenweise, und versenden lassen. In der Regel ist es so, einmal die Woche kommt ein LKW, die Sachen werden aufgeladen und in die Ukraine gefahren. So, das ist dann die Arbeitsstation im Lager. Hier seht ihr auch diese Mini-PCs. Da läuft eine automatisierte Installation. Aber ich habe schon gesagt, ohne Internet ist das halt abhängig von einem Server, der alle Pakete hat, der aktuell ist. Das ist ziemlich viel. Mittlerweile habe ich eine andere Lösung ausprobiert. Das heißt, es gibt einen Installationsserver, der cached nur die Pakete einmal und liefert dieselben dann immer wieder aus. So, ich habe über meinen Arbeitsplatz einen Zugriff auf eine virtualisierte Umgebung. Da kann ich sowas natürlich ganz gut testen. Und das werde ich mal machen. Ich habe hier ein paar VMs erstellt. Das ließ sich auch per Skript machen, aber in dem Fall ist es so natürlich ein bisschen plakativer und anschaulicher. Ich werde jetzt starten. Das heißt, diese Rechner habe ich vorhin schon mal installiert gehabt, aber ich habe jetzt eine neue Festplatte dran gehängt, um den Prozess zu starten. Das dauert jetzt ein bisschen. Und dann gehe ich auf die Konsole. Wir können auf der Konsole sehen, wie sich die Installation abspielt. Na, hat er das gemacht? Eventuell muss ich nochmal die Seite neu laden. Also falls es jetzt ein Problem gibt mit Internet oder sonst noch was, ich habe es auch noch als Film. Ja. So, was haben wir hier? Kein Netzwerk. No Internet. Nee, habe ich selber. So, Tatsache. Das ist ja immer der Horror der Leute. Aber wie gesagt, wenn es hier nicht läuft, Tatsache, das Netzwerk ist weg. Coole Sache. Ich werde Folgendes machen, ich werde den Film ablaufen lassen, das ist sozusagen die sichere Bank, und dann später kann ich das nochmal starten. So, dieses Automated Install könnte jetzt auch theoretisch sofort losstarten, das habe ich jetzt so nicht gemacht. Das hat einfach den Grund, dass es darum geht, nochmal drauf zu gucken, ob der Rechner überhaupt hochkommt, um dann zu schauen, was sich abspielt. So, jetzt startet die automatisierte Installation. Lass es mal so laufen und ich gehe zur Präsentation zurück. So, das ist also unsere Arbeitsfläche. Falls wir auf das Thema nochmal kommen, merkt euch mal bitte, habe ich hier einen Beamer, da liegt ein USB Ethernet-Adapter, komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. So, was macht die automatisierte Installation? Je nachdem, wie technikaffin ihr seid, werdet ihr das kennen, aber ich wollte es trotzdem nochmal ansprechen. Ich werde nicht weiter ins Detail gehen. Ich werde dann weitergehen mit verschiedenen Bildern, verschiedenen Infos. Und dann kommt der Punkt, wo wir besprechen können, diskutieren können, Fragen besprechen können. Und wenn das schnell geht, dann kann ich danach auch nochmal in die Technik einsteigen. Ja, sozusagen können wir es locker durchgehen. Und dann würde ich auch nochmal genauer beschreiben, wie das mit der automatisierten Installation läuft. So, was macht diese automatisierte Installation? Die schafft eine Partitionierung für die Festplatte. Ein Root-Passwort wird gesetzt, User-Account mit Passwort, grundlegende Desktop-Einstellungen und dann kommen noch ein paar Applikationen. Das ist nicht viel, aber so ist das erstmal. Ich habe auch nachgefragt, ob wir auch Kyrillisch beispielsweise installieren sollten. Aber der Kollege, mit dem ich da unmittelbar zu tun hatte, der auch die Kontakte in die Ukraine hat, meint, dass die Menschen es dort gewöhnt sind, bei englischen Tastaturen dann halt kyrillische Buchstaben draufzukleben. Vielleicht können wir es trotzdem ändern, müssen wir sehen. Muss sich ja auch weiterentwickeln. So, wo gehen die Spenden hin? Das können Familien sein. Das können Ausbildungseinrichtungen sein, zum Beispiel auch Ausbildung für Rehabilitation von Kriegsversehrten. Die Geräte gehen auch an Behörden und manchmal auch an Einzelpersonen. Das ist ein Beispiel, das ist ein Büro zur Betreuung von Militärangehörigen. Die haben hier einen dieser Rechner bekommen und einen Monitor. Und wir sehen hier in dem Fall haben sie eine neue Tastatur, die ist dann halt nicht von uns, die ist auf Kyrillisch. Aber wie gesagt, Monitor und Desktop-PC kam aus Berlin und hilft den Menschen dort halt weiter. So, anderes Beispiel, das ist eine Schule. Die haben Monitore bekommen. Die Rechner waren nicht von uns, aber halt die Monitore. Die bekommen auch Rechner. Kann man später noch was zu sagen. Das ist eine andere Schulklasse, auch in Odessa. Die haben halt PCs bekommen. Ich gehe mal davon aus, dann haben die auch Monitore gekriegt, klar. Aber das ist halt das Bild, was ich ziemlich gut fand. Wir haben auch mehr Bilder, aber ich wollte halt nur ein paar, um das zu dokumentieren. Und ich muss die deshalb auch nicht alle zeigen, ne? Jetzt nochmal zusammengefasst, was wir sammeln, eben Laptops, PCs, Mini-PCs, Tablets, Handys, Monitore. Fokus ist natürlich immer aufgrund unserer Herkunft, Linux-Affinität, PCs, Laptops, Mini-PCs, aber wir beschränken es nicht darauf. Es gab auch mal eine Charge von MacBooks, das waren so, glaube 12 Stück. 11 davon wurden immer noch von Apple mit aktuellen Updates versorgt und dann haben wir da halt ein macOS draufgepackt. Ein Gerät war schon etwas älter, da kam dann ein Fedora. Momentan beim Installieren machen wir Debian, aber wir würden auch Fedora nehmen. Das ist jetzt so, weil es sich so entwickelt hat, aber prinzipiell sind wir da auch geschlossen. Aber eine Hauptsache, das ist auch das, was wir bei den Supportabenden oder bei Linux-Install-Partys anbieten, ist halt Fedora und Debian. Das liegt einfach daran, dass es natürlich einen Blumenstrauß an Distris gibt, die alle auch ihre Macken haben. Und um beispielsweise in einer Linux-Install-Party straight forward durchkommen zu können, fokussieren wir uns dann zunächst einmal darauf. So, es ist nicht ganz uneigennützig für die Firmen, wenn sie uns Material zukommen lassen. Nochmal anschaulich das Bild von der Behörde. Die haben palettenweise Material, das müssten die nämlich sonst entsorgen. Die müssten auch die Entsorgung nachweisen und die müssten auch für die Entsorgung bezahlen. Andernfalls müssen sie die im Lager rumstehen lassen. Das bedeutet Arbeit. Wir sagen, dass wir die sicher zurücksetzen, die Geräte. Denn bei denen ist es so, das machen vielleicht irgendwelche Auszubildenden. Die sind auch vielleicht nicht so sorgfältig. Und dann bleibt auch mal eine SIM-Karte im Handy stecken, was nicht so toll ist. Somit gibt es halt eine gewisse Nachteiligkeit durch weitere Nutzung und halt auch Image. Ich kann das schlecht nochmal genauer qualifizieren, was jetzt Image genau bedeutet, aber ich wollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen. Jetzt natürlich auch die Frage an euch und auch der Grund, warum ich hier bin. Denn wir wollen natürlich, dass das Schule macht, dass sich das verbreitet, dass sie Infos bekommen über bereitstehende Hardware. Nun ist es allerdings so, bei den Mengen, die wir mittlerweile bearbeitet haben, also um die 300 PCs dürften das mittlerweile gewesen sein, sind wir auch schon ein bisschen am Limit von dem, was wir auch personell leisten können. Denn wir sind alle berufstätig, sind auch viele Studis dabei und wir bauen das in den Rahmen unserer allgemeinen Tätigkeiten ein. Und so locker ist das nun auch wieder nicht, wenn Sachen viele Stunden lang bearbeitet und dann auch verschickt werden müssen. Also die Initiative kopieren wäre natürlich sehr schön. Wir würden dann natürlich aber auch das unterstützen. Gewisse Erfahrungen haben wir ja mittlerweile, auch Kontakte. Das heißt, darüber ließe sich dann anderen die Möglichkeit bieten, sich zu engagieren. Gleichzeitig können wir auch Unterstützung bieten. Sachspenden sind natürlich auch willkommen. Wie schon gesagt, einzelne Rechner, da können wir nicht viel mit anfangen. Aber wenn es eine Behörde meldet, das hat mir auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gab es eine Behörde, die hat gesagt, ja, wir rollen Windows aus. Wir haben schon mehrere hundert PCs bestellt. Die erste Fuhre, über 100 Stück, haben wir schon in Empfang genommen. Da stehen demnächst noch ein paar hundert an. Freuen wir uns, das ist das, worauf wir hoffen können. Was auch geht, sind Geldspenden. Die Ukraine-Hilfe braucht natürlich auch Geld für Generatoren, Materialien und so weiter. Das gibt natürlich eine Menge. Wir selbst nehmen davon in Anspruch Geld für SSDs, NVMEs oder diverses Zubehör, was wir dann auch mal brauchen. Ne? Aber bei SSDs ist es halt am merkbarsten, weil wir eben alte Festplatten ausbauen und neue SSDs einbauen. Was auch gut ist, wenn sich Menschen an unserem Projekt beteiligen, an Aktionen mitmachen, für das Projekt werben, es weitererzählen. Darüber hinaus ist es so, dass die BELOG natürlich auch als Verein daran interessiert ist, dass es neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gibt, die sich für Linux interessieren, die sich einbringen wollen und die bei uns dafür einen offenen Raum finden. So, das ist der Kontakt. PC-Spende an die Ukraine-Hilfe Berlin. Darunter unsere Webseiten belog.de und Ukraine-Hilfe Berlin. Und fotografieren. Lasst von euch hören. Jetzt ist es so, das ist der Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe. So weit, so gut erstmal. Wir können das jetzt auch mal diskutieren und besprechen. Ihr könnt jede Menge Fragen stellen, wie ihr wollt. Und je nachdem, wie das läuft, kann ich dann anschließend tiefergehend auf den Prozess der Installation eingehen. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen? Was meint ihr?
Hallo, danke für den Vortrag. Die Frage ist, habt ihr auch schon die anderen Initiativen kontaktiert? Also Limbo, Computertruhe, Hey Alter, alte Rechner für junge Leute.
Schick mir mal die Liste. Also von Lepto wissen wir schon. Da gab es, also die Ukraine-Hilfe Berlin hatte schon Kontakt zu Lepto. Ich selbst war da jetzt noch nicht involviert. Aber nice to hear. Kontaktieren, fragen, was es da für Möglichkeiten gibt, wäre natürlich super.
Ja, erstmal vielen Dank für euer Engagement. Und meine Frage wäre, durch eure Tätigkeit jetzt hier, habt ihr da auch ein bisschen Angst, dass ihr vielleicht Ziel von, sagen wir mal, etwas nicht so guten Akteuren werden könntet oder so?
Die ganze Welt wird momentan Ziel von unfreundlichen Akteuren. Und dazu zählen wir dann auch. Das bleibt leider nicht aus. Und ich finde, jeder Mensch muss da so oder so eine Entscheidung fällen. Und dabei, also die Nachrichten sind voll mit Dingen, von denen wir vorher nicht hätten träumen gewagt. Von daher hat sich die Frage inzwischen erübrigt. Das ist das, was wir dazu sagen müssen. Ne? Und bis jetzt haben wir persönlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber Angehörige der Ukraine in Berlin schon. Da gab es natürlich schon Begegnungen mit Putin-Freunden. Das kann schon passieren, aber nichtsdestotrotz ist es kein Grund, irgendetwas, was wir tun wollen, nicht zu tun.
Ja, da die Computertruhe gerade genannt wurde, da bin ich unter anderem, oder wir zwei, Mitglied von.
Welche?
Von der Computertruhe. Und wir haben auch in Berlin tatsächlich einen Standort. Und ich weiß auch, dass es Berliner Mitglieder gibt, die auch Kontakte zu euch pflegen, zur BELOG. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da gegebenenfalls eine Kooperation starten könnten, auch wenn ihr Hardware benötigt, weil wir bekommen gerade tatsächlich auch mehr Hardware, als wir verarbeiten können, haben aber dasselbe Problem wie ihr auch, dass wir zu wenig Leute haben. Aber vielleicht können wir da auch gemeinsam irgendwelche Aktionen starten. Wäre ganz gut.
Lasst uns gleich zusammensetzen und die Kontakte austauschen. Na klar.
Da hätte ich Auch gleich noch eine weitere Frage. Seid ihr gemeinnützig als BELUG oder ist irgendwo angeschlossen?
Ja, okay. Die BELUG ist gemeinnützig. Ansonsten die ukrainische Berlin ist auch gemeinnützig. Es werden auch entsprechend Spenden ausgestellt, Spendenquittungen.
Okay, dann habe ich selbst gleich mal noch eine Frage. Wie bewerkstelligt ihr das denn, dass die Unternehmen euch so weit vertrauen, dass das dann sowohl von der Löschung her alles klappt und auch, dass sie mit dem Finanzamt keine Schwierigkeiten kriegen? Weil ich kenne es zumindest, dass Unternehmen sich immer etwas schwer tun, Hardware nachzuverwenden, irgendwie an Mitarbeiter verkaufen oder sonst irgendwas. Und da klingt es doch irgendwie kompliziert.
Ja, ist auch ganz schwierig, da mal eine korrekte Antwort auf wiederholtes Nachfragen zu erhalten. Es ist zum Beispiel so, die Firmen erstmal müssen das Zeug auch loswerden, haben ein eigenes Interesse und das reduziert schon mal den Zwang, uns jetzt persönlich unmittelbar zu vertrauen. Ja? Das Zweite ist, Sicherheitslöschen wird protokolliert und diese Protokolle bekommen Sie. Und gegebenenfalls können Sie auch dabei sein. Ne? Damit ist sozusagen das sichergestellt. Der Löschvorgang wird mit SchreddOS gemacht, das ist BSI-konform, zertifiziert, damit ist nachgewiesen, die Sachen sind gelöscht. Das Material eignet sich nicht weiter für Missbrauch wie Korruption oder ähnliches, weil es ja ausrangiertes Material ist. Und von daher gibt es erstmal per se ein gewisses Vertrauen, natürlich. Und dann ist es so, was das Finanzamt angeht, wenn eine Person privat einen Laptop beispielsweise spendet, dann hat die Person die Möglichkeit, diesen Rechnungsbetrag, der theoretisch darüber hätte erlöst werden können, von der Steuer abzusetzen. Für Firmen gilt das nicht. Die müssen den Buchwert nehmen und das entsprechend dann auch erklären. So, aber ich bin kein Steuerberater, ich bin auch kein Finanzbeamter. Das ist das, was ich momentan darüber weiß.
Danke. Noch Fragen?
Soll ich da mal weiterfahren? Okay. So, was begegnet uns, wenn wir jetzt versuchen, die Geräte wieder in Gang zu bringen? Meistens ist das in Gang bringen gar nicht so schwierig, lassen sich einschalten, aber es gibt auch Geräte, die starten überhaupt nicht. Das sind dann die, wo eine neue CMOS-Batterie beispielsweise eingebaut werden muss. Dann wird also gestartet und dann gibt es halt ziemlich viele Geräte mit dem Legacy-BIOS. Viele gibt es aber auch mit UEFI. Das muss dann im Zuge der automatisierten Installation natürlich auch berücksichtigt werden. Dann ist es so, wir haben unterschiedlichste Hersteller, Lenovo, HP, Fujitsu, Apple. Und bei allen sind die Kniffe und Handgriffe etwas anders, um an die Hardware ranzukommen. Wenn wir dann noch Mini-PCs haben, die sind ja sehr kompakt, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir das auseinanderkriegen und ohne wunde Finger dann an die verschiedenen Komponenten rankommen, um beispielsweise eine NVMe einzubauen. Habe ich schon gesagt, vielleicht dieselben Hersteller, aber unterschiedliche Rechnertypen, die sich dann in sich auch nochmal unterscheiden. Bootpasswort hatte ich auch schon erwähnt. Und dann das, was wir noch machen müssen, dieses sichere Löschen. Ich hatte nämlich eigentlich die Idee, im Zuge der automatisierten Installation direkt die Festplatte überschreiben zu lassen, um dann den Installationsprozess weiterlaufen zu lassen. Vielleicht bin ich da einfach noch nicht tief genug drin gewesen. Jedenfalls war für mich die Erfahrung, ich starte die Installation, ich baue ein bestimmtes Kommando ein, lasse die Festplatte überschreiben und was passiert? Der Installationsprozess steht. Es funktioniert nicht, weil die Festplatte schon angefasst wurde, wenn der Installationsprozess startet. Also muss ich die Prozesse voneinander trennen. Rechner automatisch starten, Initial RAM Disk, Live-System laufen lassen, im Live-System enthalten, ist der Prozess SchreddOS auszuführen oder DD mit Zufallszahlen, um dann anschließend die Installation neu zu starten. Das war die Idee und ich bin auch der Meinung, das wird gehen. Bin ich aber noch nicht so weit gekommen, denn das Laden der indische RAM-Disk, das war so 2 GB, klar, es gibt auch kleine Distributionen, da geht das dann eher, das sollte über TFTP passieren. Das gesamte Installation, was ich vorher gemacht hatte, ging mit TFTP. Aber dieses Protokoll kriegt Schwierigkeiten, wenn sehr große Dateien übermittelt werden müssen. Das heißt, der Startvorgang mit dem indische RAM-Disk Laden starb nach etwa 1,5 GB. Ich hatte heute erfahren bei einem Vortrag über TFTP heute Morgen, dass es dieses Problem bei TFTP gibt. Ich hatte an der Stelle erstmal abgebrochen, weil es nicht weitergeht. Ich hatte nämlich eine andere Vermutung, nämlich, dass der Adapter PC USB nach Ethernet, dass es an dem lag. Denn ein paar Wochen vorher habe ich festgestellt, dass dieser Adapter in der Regel funktioniert, aber bei bestimmten Operationen, zum Beispiel dem Kopieren von großen Dateien, ging es nicht weiter. Dann habe ich halt diesen Adapter nicht weiter benutzt, deshalb habe ich den vorhin nochmal hervorgehoben und darauf verwiesen. Und mit solchen kleinen sich rumschlagen, nimmt halt Zeit in Anspruch. Deshalb ist es halt noch nicht so weit, dass wir Installationen plus Platte putzen in einen Prozess gießen konnten. So. Was brauche ich für die automatisierte Installation? Ganz am Anfang, wenn ein PC gestartet wird, sucht er halt eine Konfiguration, erstmal lokal, guckt, ob eine Festplatte vorhanden ist mit einem vorhandenen Betriebssystem. Wenn es das nicht gibt, wird im Netz geschaut. Es wird PXE gestartet. Also nicht PXE, läuft natürlich schon im Hintergrund über DHCP, aber per DHCP wird eine Netzwerkkonfiguration angefordert. Der Rechner wird konfiguriert, kriegt dann per PXE ein Grundbetriebssystem, vielleicht ist es schon viel gesagt, aber er bekommt sozusagen die Möglichkeit, darüber das System zu starten und dann per TFTP ein Betriebssystem zu laden. Später habe ich das so gemacht, dass nicht per TFTP wesentliche Informationen geladen wurden, sondern per HTTP. Dann wurde für dieses HTTP, habe ich einen Apache Webserver benutzt. Warum? Weil der Apache Webserver auch ein Modul hat, das nennt sich UpCacher. Dieses UpCacher dient dazu, die Debian-Pakete zu cachen, die sonst aus dem Netz geladen werden müssten und dann im Netz verteilt werden können, ohne dass nochmal Netzwerkbandbreite benutzt werden muss. Das ist halt wichtig, weil wir in dem einen Lager, wo wir die Sachen unterbringen, eben fast kein Netzwerk haben und da halt nur eine minimale Bandbreite zur Verfügung steht. Dann wird eine Precede-Datei geladen, die enthält die Informationen für das zu installierende Betriebssystem, welches dann in dem Fall Debian ist. Wir könnten es auch mit Kickstart machen und mit Kickstart könnten wir Fedora installieren. So, jetzt schaue ich nochmal, ob ich ins Netz komme. Okay, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. So, das war immer ein Augenblick. Da startet da jetzt schon gleich die Installation. Hier fange ich nochmal ein bisschen von vorne, ein bisschen früher. Dann könnt ihr halt sehen, wie der sich wie er mit dem PXE-Server Verbindung aufnimmt, eine IP-Adresse bekommt und dann startet. So, jetzt mache ich das hier genauso. Dann mache ich das hier nochmal mit den Logdateien. Hier könnt ihr halt den Prozess der Installation betrachten. Und ich kann gleich nochmal die Dateien zeigen. So spielt sich das jetzt ab. Die ursprünglichen Konfigurationsdateien sind eigentlich nicht kompliziert. Also Apache lässt sich schnell installieren. Der DHCP-Server lässt sich auch leicht konfigurieren. Schwierig ist die Preseed-Datei. Das ist die Datei, in der Debian bei der Installation Informationen findet, mithilfe derer dann ein System installiert wird. Diese Datei ist komplex, es ist leicht, Fehler reinzumachen. Und da finde ich, also zumindest habe ich jetzt kein Werkzeug gefunden, mit dem das vereinfacht werden kann. Da finde ich, ist da noch Verbesserungsbedarf. Aber wir haben es jetzt erstmal so weit, dass es funktioniert. Ich lasse das mal laufen und jetzt zeige ich nochmal die Preseed-Datei. So, also wichtig ist jetzt erstmal dieser Abschnitt hier. Das ist der, wo ich halt angebe, wo die Daten gefunden werden, die für die Installation benötigt werden und wo dann die Pakete für die Installation hergeholt werden können. Ne? Das ist also 10.99.99.1, ist halt dieser Server. Dahinter 3.1.4.2, das ist der Upcacher, der dort lauscht und Pakete anbieten kann. Und das Verzeichnis ist dann halt fdp.debian.org. Und dieser Upcacher lässt sich aber wohl auch, habe ich nicht probiert, aber er lässt sich wohl auch für andere Linux-Distributionen einsetzen. So, ups. So, ihr würdet jetzt wahrscheinlich nicht spontan in der Lage sein, das nachzubauen. Aber die wesentlichen Infos habe ich gegeben. Habt ihr jetzt noch weitere Fragen dazu? Wir können noch einen Augenblick warten, bis der Installationsprozess durch ist. Und dann noch den Desktop zeigen, so wie er darstellt. Aber das ist erstmal das, was wir bereitstellen. Ja? Hm?
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, gerade wenn es um automatisierte Installationen gibt, gibt es als Alternative zum Preseeden vom Debian Installer noch FAI, Fully Automated Installation. Das ist FAI.me.
Ist mir bekannt. Das war auch ein Vortrag, den ich vor vielen, vielen Jahren auf dem Linux-Tag in Berlin gehört habe, von demjenigen, der das Projekt auch in die Welt gesetzt hat. Ich habe das nicht getestet, weil ich halt versucht habe, mit den Debian-Bordmitteln zurechtzukommen. Aber wie gesagt, so richtig begeistert bin ich von denen nicht. Ja? Ich fand Debian-Preseed-Installation auch ein bisschen schwieriger als beispielsweise Kickstart. Es gibt auch noch ein anderes Werkzeug, das nennt sich, glaube ich, Eventoil. Das eben auch jede Menge Distributionen bereitstellt, beliebig, und dann von der einzelnen Distribution unabhängig agiert. Das hat ein anderer Mitarbeiter von der BELU getestet. Ich selbst habe das aber nicht probiert. Aber es kann auch durchaus sein, dass wir darüber dann switchen. Das müssen wir dann mal sehen. Weitere Fragen?
Also nicht wirklich die Frage, sondern die Anmerkung zu diesem FAI-Projekt. Also seit letztem Jahr gibt es ja dieses FAI-Me. Das heißt, man kann die ISO-Images bauen auf der Webseite. Die Images kann man dann auf USB-Stick mit DD kopieren. Und dann läuft die Installation von Rechnern komplett automatisch und autark. Weil die ganzen Pakete sind aktuell dann auf dem USB-Stick. Also okay. Funktioniert problemlos. Wir setzen das bei Hey Alter, alte Rechner für junge Leute. Wir haben bis jetzt 2000 Spenden gehabt. Davon die Hälfte haben wir schon ausgegeben, weil manche Rechner sind kaputt, muss man irgendwo Rahmen und so weiter austauschen. Ja, also wir haben relativ gute Erfahrungen damit gemacht.
Okay, dann mal anschauen und wer weiß, vielleicht machen wir es dann damit, ne?
Und des Weiteren, damit kann man auch die Installation von verschiedenen Distributionen auch machen. Also da gibt es Base-Images, sodass es nicht nur Debian installiert werden kann, sondern auch Fedora, SUSE und so weiter und so fort.
Ich rüberrenne, vielleicht schon was wegen Ventoy. Ich habe es zwar selbst auch im Einsatz und mag es und finde es technologisch sehr interessant, aber es gibt zumindest im Internet ein paar Warnungen dazu, dass wohl ein nicht unerheblicher Teil von dieser Lösung Closed Source ist und irgendwie bloß Binary Plops im Git Repository liegen. Okay. Und da sollte man zumindest mal gucken, ob da nicht auch irgendwelche fragwürdigen Akteure ihre Finger im Spiel haben. Zumindest wäre das ein interessanter Angriffsvektor, schon bei der Betriebssysteminstallation an Bord zu sein.
Ja, mich würde noch interessieren, wie ihr die Leute vor Ort supportet in der Ukraine mit den Geräten, weil Linux ist ja jetzt nicht jedermanns Sache und viele Leute kennen es auch gar nicht. Also in unserem Umfeld ist es auch so, dass wir momentan von 8 von 10 Leuten sind Geflüchtete, die wir mit Rechnern versorgen. Und die kennen das System meistens überhaupt nicht. Und deswegen haben wir beispielsweise auch eine Dokumentation erstellt, die sich auch an Windows-UmsteigerInnen richtet konkret. Ist natürlich jetzt nicht auf Ukrainisch leider, aber als Textdokument verfügbar. Und da wollte ich wissen, könnt ihr das auch irgendwie, oder habt ihr sowas Ähnliches, könnt ihr ein bisschen garantieren, dass die Leute auch dann vor Ort damit klarkommen? Oder habt ihr da Leute, die sie supporten?
Ja, ich möchte kurz etwas machen und dann werde ich mal auf die Frage ankommen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. So, nur um das hier noch kurz zu Ende zu bringen. Ups, jetzt ist die Maus. So, ich lasse es mal dabei. Da kommt jetzt eigentlich noch, nein doch, jetzt mache ich den mal noch, das Empfangsmenü von GNOME. Also da ist die Maus ja nicht zu sehen, es liegt an der Konsole. Muss man ein bisschen tricksen. So, sieht's dann aus. Okay, was machen die Leute vor Ort mit diesen Rechnern dann? Ja, ist ja die Frage. Und ich habe auch ein Bild bekommen von einer Schule, sehr junge Schülerinnen und Schüler, keine 10 Jahre alt. Bin mal rangezoomt und habe ich gesehen, okay, das war ein Windows. Das ist sozusagen das, womit wir das zu tun haben. Ich habe auch nachgefragt, habe direkt die Kontakte daraufhin angesprochen und die sagen halt, 99% der Lehrkräfte in der Ukraine wissen nicht, was Linux ist. Und nun ist es so, das ist nur ein Zielpublikum, ja, Schulen. Aber es ist natürlich ein sehr bedeutsamer. Und nun ist es so, es ist komplett ausgeschlossen, missionieren zu wollen, sonst was. Das ist halt out of space. Nichtsdestotrotz ist es eine wichtige Frage. Und es hat ja auch viele politische Implikationen, warum wir freie Software einsetzen wollen. Wir haben nächste Woche einen Termin, wollen wir ausmachen, wollen wir darüber diskutieren. Ich habe auch mit einer Gruppe heute auf dem Linux-Tag gesprochen, wie die das machen. Die haben sozusagen eine USB-Stick-Distri zusammengestellt mit Applikationen, die Schülerinnen und Schüler nutzen können, wo die Basissachen dabei sind. Und sowas schwebt mir schon auch vor. Das heißt auch direkt auf Kyrillisch, Webbrowser, mehrere Webbrowser, Zeichenprogramme, Malprogramme, was auch immer nötig ist erstmal, um einen Einstieg zu gewährleisten. Und darüber hinaus auch die Betreffenden zu kontaktieren, darauf anzusprechen. Ihnen aber ansonsten natürlich trotzdem die Freiheit zu lassen, dann damit zu tun, was Sie wollen. Das ist klar. Ne? Das ist aber eine offene Frage und das ist mir untergekommen vor ein paar Tagen erst. Müssen wir sehen. Also für die Kontaktleute in der Ukraine ist das auch bewusst. Und wir wollen einfach mal sehen, wie wir damit umgehen. Davon mal abgesehen, laufen die Prozesse, so wie sie jetzt angelaufen sind, hier erstmal weiter. Weitere Fragen? Anmerkungen? Sonst würde ich sagen, diejenigen, die mir noch Kontakte nennen können, ach kommt ja, die, ja gut, denkt daran, nicht vergessen, nochmal zu mir zu kommen, sodass wir uns da kurz schließen können.
Vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr Debian verwendet, es gibt ja bei Debian noch dieses Debian-EDU-Projekt, wo ja auch einige Software drin sind, die gerade in so einem Lernkontext vielleicht hilfreich sein könnte. Und die kann man dann, weil die ja Teil der normalen Debian-Paketlisten sind, mit installieren und da kann man auch, da gibt es glaube ich auch bei Taskcell oder ich glaube, es sollte reinkommen oder zumindest kann man irgendwelche Metapakete noch auswählen und sagen, die will ich mit installiert haben. Mhm. Und das wäre vielleicht auch interessant, wenn es an Schulen geht oder so, dass man das vielleicht mit aufnimmt.
Klar, das Stichwort Anregung. EDU, das ist vorhin in der Mensa auch gefallen, ja, genau. Okay, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für euer Interesse. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns nächstes Jahr beim Chemnitzer Linux-Tag wieder treffen. Und hoffen wir mal, also ich wünsche euch auch, dass ihr genauso gut durchkommt, weil es sind nicht nur wir betroffen und nicht nur die Menschen in der Ukraine. Und insofern gibt es eine Menge zu tun und hoffentlich auch was zu erreichen.